Memleket.
Memleket. Ja, willkommen zu Episode 21 von Memleket. Wir führen unsere Gespräche zum Thema Erinnerungskultur weiter. Heute mit Dina Wila und mit Hanan Salamat. Hallo.
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 Dina Wila, du warst bis vor kurzem Leiterin der GRA-Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus. Du hast dort vor allem im Bereich der Aufklärungsarbeit, Intersektionalität gearbeitet. Du bist Politikwissenschaftlerin, hast in Zürich und Boston studiert und du engagierst dich stark im Bereich der Erinnerungskultur, unter anderem als Stiftungsrätin der Paul-Grüninger-Stiftung und als Stiftungsrätin des ZIID. Darf ich dich fragen, warum diese Faszination für Erinnerungskultur?
Ich bin ein sehr politischer Mensch, und ich denke, dahinter fragt man einfach konstant die aktuellen Debatten, die Diskurse, man versucht einzuordnen. Ich bin auch sehr geschichtlich interessiert und Erinnerungskultur ist da eigentlich genau die Schnittstelle zwischen Geschichte, Politik und Gegenwart. Daher das Interesse.
Vielen Dank, Hanan Salamat. Du bist Projektleiterin Not Your Bubble beim ZIID, bei der Stiftung ZIID. Du bist Kultur- und Religionswissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Postkolonialismus, Feminismus und eben auch Erinnerungspolitik. Du bist Mitglied einer sehr tollen Coalition, die nennt sich Coalition for Pluralistic Public Discourse. Was ist wichtig am Public Discourse, wenn wir über Erinnerungskultur sprechen?
Erstmal danke für die Einladung und ein Public Discourse ist vor allem in einer pluralen Demokratie sehr wichtig, dass verschiedene Positionierungen mitgedacht werden und wir werden auch im Verlauf des Gesprächs wahrscheinlich noch tiefer darauf eingehen, aber die aktuelle Bestandsaufnahme ist, dass eben nicht alle Perspektiven in der Gesellschaft wiedergegeben werden, vor allem nicht in der Erinnerungspolitik und schon gar nicht in der Kulturlandschaft und vielen, vielen anderen Sektionen der Gesellschaft. Und genau das ist mir wichtig und darum engagiere ich mich.
Und damit überlasse ich euch die Mikrofone.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr auf dieses Gespräch zusammen mit Hanan. Vielleicht geben wir zuerst einen kurzen Überblick, wie wir uns dieses gemeinsame Gespräch hier vorstellen. Das ist wirklich gedacht so als Ping-Pong, wo wir uns gegenseitig befragen und ergänzen und vielleicht auch herausfordern. So wird das ja auch spannend. Zuerst, denke ich, machen wir vielleicht eine Verortung zu jüdisch-muslimischen Perspektiven als Teil oder als Ergänzung, Fragezeichen der Erinnerungskultur und wie diese Dinge zusammengehen. Dann machen wir eine kurze Bestandesaufnahme, wo wir aktuell stehen in der Schweiz, punkto Erinnern, Erinnerungspolitik, und wagen dann eben auch den Blick in die Zukunft, analysieren, wo vielleicht die Stolperfallen stehen, was man beachten sollte, was man vielleicht auch besser machen könnte. Und schließen dann das Gespräch somit ab. Und damit würde ich dir, Hanan, vielleicht gleich die erste Frage stellen. Jüdisch-muslimische Perspektiven in Kombination mit Erinnerungskultur. Wie geht das zusammen? Was hat das zu tun mit Pluralität, mit Demokratie und Teilhabe?
Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage, weil viele fragen mich immer wieder eben, wie muss man das verstehen, warum gerade immer jüdisch-muslimisch zusammen, gerade diese zwei Teilidentitäten, ne? Also keiner ist ja nur muslimisch oder nur jüdisch und es gibt schon mal gar nicht irgendwie den Islam oder das Judentum, und gerade in diesem Diskurs, wenn man über jüdisch-muslimischen Identitäten spricht, werden diese zwei Identitäten ja häufig im deutschsprachigen Diskurs als zwei Gegenpole dargestellt, und als ob genau diese zwei Identitäten gar nicht in einem Raum, also in einer pluralen Gesellschaft gemeinsam gar keinen Platz hätten. Und da ist eben spannend, diese Beziehungen, diese Allianzen, diese, wenn man auch so will, diese Dialogsform zwischen diesen zwei Identitäten selbst in die Hand zu nehmen. Also weg sozusagen von dem äußeren Framing, was halt immer wieder irgendwie mit dem Nahostkonflikt vielleicht was zu tun hat, was irgendwie mit religionsspezifischer Rassismus, Antisemitismus, antimuslimischen Rassismus zu tun hat, sondern eben darüber hinausschauen, was interessiert uns eigentlich? Und da ist eben, wie du auch in der Einleitung gesagt hast, gerade die Erinnerungskultur, diese Schnittstelle zwischen Politik, Geschichte, sehr, sehr, sehr spannend. Gerade aus diesen zwei Identitäten heraus und meiner Meinung nach wird das sehr häufig sehr kurz gegriffen oder eben übersehen. Und umso spannender ist es gerade, wenn man sagt, hey, wir sind irgendwie, haben wir Schnittstellen, sowohl historische, also wenn wir die Geschichte Europas anschauen, Andalusien beispielsweise, wie Antisemitismus sich die Form verändert, also die Form verändert hat, als auch antimuslimischer Rassismus, da sehen wir viele Parallelen. Und genau in diesen Beziehungen ist es spannend, eben zu schauen, wie sind eigentlich die Geschichten dieser zwei Identitäten in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich und halt weiteren Teilen Europas natürlich. Wir zwei sind jetzt eher in diesem Bereich engagiert. Und genau, ich würde gerne da dir auch die Frage zurückgeben, weil eben, ich habe es ja auch kurz gesagt, wir werden ja auch immer so homogen gelesen. Wie geht es dir damit und wie denkst du, dass gerade vielleicht diese innerreligiöse Pluralität, worüber wir ja auch im Privaten häufig sprechen, wie das vielleicht auch eine Chance tatsächlich für die plurale Demokratie sein kann?
Ja, wir sind mittendrin im Thema. Ich denke, diese Pluralität, diese innerjüdische, innermuslimische Pluralität, der Rechnung zu tragen, eben auch im öffentlichen Diskurs, würde der ganzen Sache dienlich sein, dass man diese beiden Religionen oder Angehörige dieser Religionen eben auch nicht alle in einen Topf wirft, sondern anerkennt, dass das viele Stimmen sind, viele Perspektiven, aber eben, wie du gesagt hast, auch viele Gemeinsamkeiten und nicht auf das Narrativ aufspringt, das uns gerne vorgegeben wird, das uns mehr trennt als vereint. Und wenn wir über Erinnerungskultur sprechen, dann finde ich es in diesem Zusammenhang auch wichtig und richtig zu betonen, dass die jüdische Tradition, das ist jetzt über die, die ich mir sprechen kann, eigentlich Erinnerungskultur pur ist. Also die jüdische Tradition lebt vom Geschichtenerzählen, der eigenen Geschichte. So wurde die Tradition am Leben gehalten über all diese Jahre. Wir in der Synagoge beispielsweise liest man jede Woche einen Abschnitt der Geschichte, der biblischen Geschichte, wenn man es im sehr klassischen Sinn anschauen will, aber auch die jüdischen Feste, die wirklich auch von säkularen Juden, von denen es viele gibt in der Schweiz, gefeiert werden. Da gedenkt man auch sehr symbolträchtig der eigenen Geschichte, die oft leider mit Verfolgung zu tun hat, aber eben auch dem selbstermächtigenden Teil. Wir haben das überstanden, wir haben überlebt, wir sind immer noch da, trotz allem. Und das wiederum, diesen selbstermächtigenden Teil, das finde ich sehr schön. Und ich weiß nicht, gibt es ähnliche Aspekte in der muslimischen Tradition, die du da aufgreifen könntest?
Ja, absolut. Also da sind wir auch schon bei der Pluralität. Also eben, es gibt ganz viele verschiedene Richtungen in der islamischen Welt. Die bekanntesten Schlagwörter, die man wahrscheinlich kennt, sind schiitische und sunnitische Positionierung. Ich mag diese Begriffe nicht, weil sie auch falsch verwendet werden. Historisch existieren sie, aber sie werden häufig falsch verwendet. Aber wenn man sich zum Beispiel die Minderheit der schiitischen Positionierung anschaut, die lebt sehr, sehr stark von Erinnerungskultur. Also gerade beispielsweise das islamische erste Monat im islamischen Kalender ist Muharram und der 10. Tag des Muharrams wird mit einem speziellen Genre an Theater zum Beispiel begangen. Es ist kein Festtag, es ist genau, eben da gibt es auch eine spannende Parallele, es ist eine Geschichte der Verfolgung als eben Minderheit in eine muslimische Dominanzkultur sozusagen. Und genau statt dass man dort eigentlich eben die Differenzen sich anschaut und was ja historisch existiert, darum geht es nicht, aber trotzdem trotzdem auch, wie geht man damit um? Weil es gibt sehr schöne Räume und Koalitionen auch zwischen diesen verschiedenen muslimischen Traditionen. Die Dachverbände sind alle sehr plural. Die sind meistens nicht eben mit einer bestimmten Religionsgemeinschaft, sondern sowohl kulturell ist es sehr plural als auch religiös in den einzelnen Konfessionen. Und das sind eben genau diese ganzen Aspekte, wo man, denke ich, ja auch erstmal überhaupt verhandeln über verschiedene Formen von Erinnern und eben Verhandlungsräume schaffen über, okay, wie lädt man in der Gegenwart über diese Erinnerung halt zusammen. Und da bietet gerade bieten die ganzen verschiedenen muslimischen Positionierungen ja auch spannende Räume. Aber ich würde da jetzt gerne auch nochmal so ein bisschen in die Gegenwart mich vortasten. Ich komme aus Deutschland und in Deutschland ist ja häufig, wir werden ja als Erinnerungsweltmeister bezeichnet. Mag sein, wenn es um die Quantität geht, aber nicht unbedingt, wenn es um die Qualität geht, weil dort sehen wir auch, dass über die Jahre ab dem Zweiten Weltkrieg ja eigentlich eine bestimmte Form von Erinnerungskultur entstanden ist, wo die Juden, Jüdinnen auch eine bestimmte Rolle einnehmen. Und eben das wird Gedächtnistheater genannt in vielen Diskursen. Und da wollte ich dich eben fragen, wie siehst du denn gerade die Erinnerung an die Shoah, welche Rolle spielt das vielleicht in der Schweiz? Denkst du eben, das ist etwas, was jetzt in der Schweiz vielleicht nicht so präsent ist? Oder grundsätzlich gab es viele Pogrome ja auch auf Juden, Jüdinnen in der Schweiz. Wie wird daran erinnern? Wo siehst du irgendwie Herausforderungen? Wie empfindest du das gerade, wenn wir jetzt aus der inneren Perspektive nach außen kommen?
Ja, ich finde diesen Vergleich Schweiz-Deutschland unglaublich ergiebig und dankbar. Er gibt sehr viel her, von dem man vielleicht lernen kann, aber auch Dinge, die man anders machen kann. Du hast das bereits angetönt mit dem Gedächtnistheater. Und die Schweiz, glaube ich, hat da eine ganz spannende Rolle eingenommen. Ich würde mal sagen, eine sehr passive, gemütliche lange Zeit. Deutschland musste sich seine eigenen Geschichte stellen als Täternation. Die Schweiz, die war ja neutral, ein Begriff, der aktuell sowieso wieder in aller Munde ist. Neutral wird hier oft gleichgesetzt mit völlig unbeteiligt, im Vakuum, nicht Teil des Weltgeschehens. Man macht es sich aber zu einfach, wenn man die Schweiz in eine solche Position sieht oder gerne sehen würde. Denn die Schweiz ist verstrickt mit den Nachbarländern, war es auch während des Zweiten Weltkrieges. Die Grenzen, die waren zu. Es gab ganz klar eine antisemitische Einreisepolitik, die Jüdinnen und Juden nicht ins Land ließen, weil man Angst hatte, dass man sonst angegriffen wird. Und ich denke, die Schweiz musste man immer sehr dazu zwingen, dass sie sich ihrer eigenen Geschichte stellt. Das war das erste Mal so in den 90er Jahren. Zuvor gab es eigentlich gar nichts zum Thema. Da kam dann der sogenannte Bergier-Bericht, der sich mit der Schweizer Verflechtungen, mit den Schweizer Verflechtungen auseinanderzusetzen begann und eben vor allem auch diese sogenannten nachrichtenlosen Vermögen thematisierte. Auch hier, ich finde den Begriff unglaublich verharmlosend, denn was es hier eigentlich geht, sind Vermögen von meist Jüdinnen und Juden, die nicht zurückgegeben wurden, auf Schweizer Bankkonten lagen und die Schweiz sich massiv dagegen gewehrt hat und nur mit großem Druck vom Ausland, aus den USA, diese Gelder freigegeben hat, während gleichzeitig die Schweiz unglaublich profitiert hat vom Zweiten Weltkrieg, vom Waffenhandel. Wir können hier gerne schon das Stichwort Bürle einflechten, damit es auch konkret wird. Und da knüpft sich dann einfach die Vergangenheit und die Gegenwart zusammen, wenn dann eine sogenannte Kunsthausdebatte oder Bürle-Debatte aufkommt und plötzlich alle ganz überrascht die Arme verdrehen und dann auch wieder diese, man wusste es ja nicht und es war halt kompliziert, statt vielleicht mal jetzt mutig hinzustehen und sagen, ja, das ist eine super Gelegenheit, um die eigene Geschichte aufzuarbeiten. Wie hast du diese Debatte wahrgenommen, Hanan?
Ja, also eben, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das erste Mal von dieser Bürle-Geschichte gehört habe, ich war einfach nur schockiert. Also erstens, er kam ja aus Deutschland, nach dem Ersten Weltkrieg und kauft diese Waffenfabrik auf und baut sie auf und wird halt während des Zweiten Weltkriegs zum reichsten Mann der Schweiz. Und dann stellt man sich hin und behauptet, wir seien neutral gewesen. Also das übersteigt einfach meine Vorstellungskraft im ersten Moment. Und was mich aber noch mehr schockiert hat als diese Geschichtsvergessenheit, ist, wie die Debatte danach einfach abgelaufen ist. Also man hat halt kurz, gab es einige Feuilleton-Artikel und ein paar journalistische Artikel dazu, wo man sich ein bisschen empört hat, und dann war diese Ausstellung einfach munter eröffnet und es gab keine Konsequenzen. Und ich bin auch immer wieder schockiert, wie grundsätzlich überhaupt Debatten über Antisemitismus und Rassismus hier so ein Peak haben und dann wieder abflachen. Also dass es keine Kontinuität gibt, wie beispielsweise in der feministischen Debatte. Da sehen wir Erfolgsmomente, weil seit einigen Jahren diese feministischen Debatten, gerade mit dem Aufhänger 50 Jahre Frauenstimmrecht, ja immer wieder thematisiert werden, dank auch Interventionen wie vom Frauenstreikhaus, die halt überall in allen Städten vertreten sind. Aber gerade nach Black Lives Matter hatten wir das als Thema im Fernsehen auf einem Niveau, was auch schockierend war, nur mit der Fragestellung, hat überhaupt die Schweiz ein Rassismusproblem? Also wo ich mir denke, so Entschuldigung. Ne? Und dann flacht das Ganze halt ab. Und eben, es entsteht wieso keine Debatte, genauso wie die problematischen Wandbilder, die vom Kollektiv Fodor ja angesprochen worden sind. Und dann war es ein Jahr, stand das irgendwie hier und da immer mal wieder. Und dann macht man einen Deckel drauf und wir machen doch die Wandbilder nicht weg.
Und ich finde auch, es ist so ein Ablenkungsmanöver, das da stattfindet, statt über die Materie selbst zu sprechen, fragt man dann diese Standardfragen, stellt man ihnen an, ja, gibt es denn überhaupt Rassismus in der Schweiz? Oder, ja, wie sollen wir denn heute erinnern, wenn es keine Zeitzeugen mehr gibt? Und ich denke die ganze Zeit, das sind einfach nur Ablenkungen um die Frage, ja, lasst uns doch darüber reden, über was wir uns eigentlich Gedanken machen sollen, über was wir eigentlich erinnern sollten.
Mhm. Und ich denke halt, eine Herausforderung definitiv ist, dass wir ja auf Gemeindeebene organisiert sind. Also Erinnerungskultur ist etwas, was halt nicht auf Bundesebene, sondern wirklich auf der kleinsten Einheit. Und das kann natürlich eine Herausforderung sein, aber es kann ja auch eine Chance sein. Das heißt, wenn man sagt, hey, da ist ein Straßenname oder da ist ein Mahnmal und darüber müssen wir diskutieren, dann bietet genau das ja eine Chance. Aber was ich einfach beobachte, ist, dass sehr vieles einfach auch nicht da ist. Es ist sehr viel Wissen nicht vorhanden. Also gerade wenn wir uns die Geschichte auch des Islam in der Schweiz anschauen, ich merke, dass da in der Forschung, obwohl gerade sehr viele christliche Missionare unterwegs waren in vielen islamischen Ländern und sehr viel in den Archiven der verschiedenen Städten auch liegt, wenn es um die Mauren ging, beispielsweise in Spanien, die ja nach der Reconquista, quasi nach dem 16. Jahrhundert, in ganz Europa ja auch unterwegs waren, oder nach den sogenannten, in sehr großen Anführungszeichen, Türkenkriegen, also die Kriege Europas gegen das Osmanische Reich. Ich komme aus Bayern und in Bayern haben wir sehr viel Forschung. Wie haben diese Kriege, also wo fangen die Spuren des Islam oder muslimisches Leben in Deutschland an? Und da sehen wir gerade in Bezug auf diese Kriege sehr viel. Die Schweiz hatte auch da etwas zu tun. Es gibt Dokumente, die belegen, dass 200 Sklaven, Sklavinnen allein in der Stadt Zürich aus diesen Kriegen sozusagen hervorgingen. Aber es wird kaum erwähnt, dass das MuslimInnen waren zum Teil. Also das sind Dokumente, die einfach fehlen. Und da wird einigermaßen Archivarbeit gemacht. Also hier auch ein Aufruf, wenn ich mich täusche und es Menschen gibt, die dazu mehr Forschung machen. Ich würde mich sehr interessieren, aber meiner Recherche nach gibt es eigentlich kaum Forschung oder eben es gibt blinde Flecken, dass man gar nicht erwähnt, dass das zum Beispiel Musliminnen sind und so die Geschichte der Sklaverei, Kolonialismus eine Kontinuität haben und antimuslimischer Rassismus eben nicht einfach ab dem 11. September in Europa angekommen ist.
Du hast zwei Dinge gesagt, zwei Stichworte, auf die ich gerne eingehen will. Einerseits Wissen, wie gesagt, da muss ja zuerst mal die Grundlagenarbeit gemacht werden und dann muss das Wissen aber auch vermittelt werden. Ich finde es immer spannend, wenn man wieder Studien liest, wie viele Leute unserer Generation eben nicht wissen, jetzt beispielsweise auf den Holocaust bezogen, was war. Und da denke ich mir dann immer, jedes Mahnmal nützt nichts, wenn man nicht weiß, wofür es steht. Und jetzt wieder, um wieder konkrete Beispiele zu zeigen, in der Schweiz gibt es seit diesem Jahr auch Stolpersteine. Es hieß lang Schweiz eine stolpersteinfreie Insel. Auch hier, finde ich, muss man wieder differenzieren, denn die Geschichte der Jüdinnen und Juden, für die die Stolpersteine hier gelegt wurden, ist eine andere, wie beispielsweise in Deutschland, woher sie wirklich von diesen Wohnorten aus deportiert wurden. Aber jeder Stolperstein nützt nichts, wenn die Leute, die daran vorbeigehen, nicht wissen, wofür sie stehen. Jedes Denkmal, jedes Mahnmal nützt nichts, wenn die Geschichten nicht bekannt sind. Und was ich da einfach immer feststelle, ist, dass man hier eben sich auch wieder fragt, och, wie sollen wir bloß erinnern, wenn die Zeitzeugen fehlen? Aber das ist auch wieder so eine Ablenkungsfrage.
Dann könnten wir ja Kolonialismus gar nicht mehr aufarbeiten.
Genau, und wir wissen genug, wir haben Zeitzeugenbelege, diese Zeugnisse wurden abgelegt, es gibt viele Bücher. Ich war gerade am Sonntag an einer unglaublich beeindruckenden Lesung, die ist gegen das Vergessen, wo einfach diese Zeitzeugendokumente gelesen wurden. Der Saal war still, 200 Leute haben diesen Stimmen, die selbst nicht mehr erzählen konnten, aber ihre Dokumente, ihre Geschichten sind da. Diese muss man halt lesen, auch in den Schulen. Aber das ist da, also das ist das Erste, das Wissen.
Das war eine literarische Lesung, ich habe das nämlich in Basel am Sonntag mitverfolgt, am Samstag. Das würde ich gerne nämlich aufgreifen, weil du hast schon Stolpersteine auch erwähnt. Und das ist zum Beispiel Literatur. Also wenn wir eben über Erinnerungskultur im öffentlichen Raum reden, denken ja viele an eben Monumente und Statuen und Wandbilder und so weiter. Aber das ist ja zum Beispiel jetzt eine literarische Aufarbeitung. Und genau das finde ich eben spannend, dass halt Kunst und Kultur genau diese Orte der Erinnerung sein können. Und das, was du gerade erwähnst, ist, finde ich, sehr, sehr wichtig, weil genau das sind ja auch, das waren ja nicht nur Archivdokumente, das waren ja wirklich literarische Dokumente, vor allem von Überlebenden der Shoah, die halt nach 45 über ihr Leben danach auch geschrieben haben, weil viele denken, mit 45 war alles fertig und das stimmt einfach nicht. Danach waren so viele Displaced Persons in Europa unterwegs. Danach fangen diese Geschichten der überhaupt innerfamiliären Aufarbeitung, übergenerationelle Traumata und so weiter und so fort. Und das sind ja alles Dokumente, die dann sozusagen literarisch überhaupt verarbeitet worden sind in Form von Geschichten und Erzählungen. Und da finde ich eben, muss man auch noch mal genau hingucken, dass eben Erinnerungskultur bedeutet nicht einfach irgendwie so ein Denkmal.
Genau. Und punkto Denkmal, wieder ein super Stichwort. Letztes Jahr hat das Parlament unisono von SVP bis SP einem nationalen Holocaust-Mahnmal in Bern zugestimmt. Das wurde groß gefeiert, dass da so Einigkeit herrscht. Und ich persönlich werde dann immer ein wenig stutzig, wenn da so viel Einigkeit herrscht. Und ich fand das so spannend, weil diese Debatte im Parlament fand gleichzeitig statt wie diese Bürle-Geschichte. Und vielleicht können wir da jetzt nochmals den Bogen spannen zu dem, was du erwähnt hast mit Gedächtnistheater und dieser performativen Erinnerung. Ich fand das so, es hat so aufgedeckt, wie eben zum Teil dieses Erinnerungstheater eben auch wieder Ablenkung ist und auch so ein bisschen, ja, wir haben jetzt ja was gemacht. Und wie dieses Denkmal so große Zustimmung fand, aber wenn es dann wirklich ganz konkret darum geht, jetzt mal über die Schweiz zu reden, das will man dann nicht. Und man denkt, ja, mit dem Mahnmal hat man es dann ja gemacht, das steht jetzt da und wir haben unsere Pflicht erfüllt. Und vielleicht kannst du da auch noch den Bogen zu Deutschland spannen, wo diese Debatte ja im vollen Gange ist und was vielleicht die Schweiz auch lernen kann aus dieser Debatte, weil wir sind ja an einem anderen Punkt und können es vielleicht besser machen.
Ich sage ja immer wieder, ich bin ja auch schon jetzt fast 6 Jahre in der Schweiz und sage immer wieder, dass die Schweiz nicht nur eine eigene Form der Erinnerungskultur, sondern auch eine eigene Ästhetik braucht. Also nur einfach das Nacheifern, was in Deutschland passiert, das bringt ja nichts. Da müssen eigentlich eben gerade Menschen, also einerseits darf Erinnerung nicht nur an Menschen hängen bleiben, die selber betroffen sind, genauso wie Antisemitismus, antimuslimischer Rassismus und jede andere Form von Diskriminierung nicht nur an Betroffene hängen bleiben darf, sondern da ist es, denke ich, auch wichtig, dass wir auch über verschiedene ästhetische Formen nachdenken. Und es gibt bereits sehr, sehr viele Mittel. Theaterorte sind ein Ort dafür. Eben Literatur wurde ja schon erwähnt. Hochschulen sind Orte, in denen ja Erinnerung auch entstehen kann. Beispielsweise habe ich vor 1-2 Wochen an der Eidgenössisch-Technischen Hochschule gesprochen mit einem Kurs, die zum Thema Denkmalschutz arbeiten. Und da haben wir eben sehr viel über, gerade was ist Denkmal, wie guckt man auf Architektur, auf Gebäude, wie sind unsere Städte gebaut. Erinnerung geht ja auch nicht um eben, das ist auch etwas, was ich spannend finde in der Schweiz. Am Anfang, wenn ich über Erinnerungskultur gesprochen habe, hat man immer gesagt, Zweiter Weltkrieg, Holocaust, damit hatten wir nichts zu tun. Also sprich, Schlagwort Erinnerungskultur ist in der Schweiz mit der deutschen Erinnerungskultur zum Zweiten Weltkrieg verbunden. Und eben das ist es nicht. Erinnerungspolitik bedeutet wirklich auch nicht Geschichte übrigens, weil viele denken, so einfach eine historische Narrative sei Erinnerungskultur, das ist eben auch nicht, sondern es geht auch darum, wie schaut eine Gesellschaft auf was in der Vergangenheit zu tun, zurück und wie was soll sich eben auch nicht wiederholen, also wie können wir aus dieser Vergangenheit lernen, und das, was eben bei dir und mir ja diesen Unbehagen oder auch Wut, also bei mir ist es wirklich Wut, bei der Böhle-Debatte auslöst, ist ja eben genauso wie die Schweizer Regierung während des Zweiten Weltkriegs ja im Grunde genommen Formen gefunden hat, die Neutralität zu umgehen, die ja militärisch existiert und so sich bereichert hat. Genau dasselbe Argument kommt jetzt von der Stadt Zürich. Ja, aber wenn diese Sammlung, die zieht halt Touristen an, das bringt Geld, das ist gut für die Wirtschaft. Also man wiederholt im Grunde genommen ja genau dasselbe, Wirtschaft steht über allem. Und das sind eben alles so Aspekte, die halt sehr wichtig sind, wenn wir über Erinnerungspolitik reden. Und eben, dass man beispielsweise 50 Jahre Frauenstimmrecht in ihrer Historität, die ja mit der Migrationsbewegung ja auch was zu tun hat, mit Migrationsrechte und Demonstrationen, die so viele ItalienerInnen, PortugiesInnen, SpanierInnen, TürkInnen, so viele Menschen geführt haben, so dass überhaupt diese feministische Bewegung und das Frauenstimmrecht dann ermöglicht worden ist, das alles zusammenzudenken in eine Gesellschaft, die eben verwoben ist, die miteinander etwas zu tun hat, das sind alles so Aspekte, die ich halt sehr, sehr, sehr wichtig finde. Und eben, was können wir, das war ja die ursprüngliche Frage, was können wir von Deutschland lernen? Im Grunde genommen, man sollte es vielleicht nicht wie Deutschland machen, in der ein Zentrum oder bestimmte Perspektiven halt diese Erinnerungspolitik dominieren. Einmal im Jahr stellt man sich dahin und sagt nie wieder, und die anderen 300 so Tage im Jahr spielt das alles keine Rolle, und NSU und Halle und Hanau und Olympia-Einkaufszentrum und so weiter.
Also dass man halt auch die Kontinuitäten sieht und eben nicht die Geschichte als eine fertige Schuhkartonbox sieht, die man aus dem Regal ziehen kann, sondern das hat mit heute zu tun, es hat mit dem eigenen Selbstverständnis zu tun, und ich habe das Gefühl, da ist eben dieses Unbehagen da, gerade von Seiten der Schweiz, dass man, wenn man mal genau und ehrlich hinschaut, dann muss man vielleicht das eigene Selbstbild revidieren, diese stolze Neutralität und diese humanitäre Tradition, mit der sich die Schweiz rühmt. Mhm. Schweizerisches Rotes Kreuz, wir lieben es, darüber zu sprechen. Aber die humanitäre Tradition hat halt oft dort Halt gemacht, wo es die Schweiz vielleicht im Negativen hätte tangieren können, wo sie Stellung hätte beziehen sollen. Und man sieht das aktuell, wir haben genug Krisen und Kriege und Revolutionen, die aktuell auf der Welt stattfinden, wo Menschen ihr Leben riskieren für die Freiheit, für die Werte, die wir in der Schweiz ja verteidigen wollen. Und man sieht einfach auch hier wieder die Kontinuitäten, wenn es dem eigenen Interesse nicht dient, dann schaut man lieber weg. Und da würde ich einfach noch ergänzen, ich glaube, was einfach wichtig ist zu erkennen, ist, dass Erinnerungsarbeit ist kein Kuschelprogramm. Es ist keine Wohlfühloase, wo man sich ein bisschen berieseln kann. Man geht ins Museum, schaut Schwarz-Weiß-Bilder an, vielleicht gibt's noch einen Film und dann läuft man raus und hat eben den Haken dahinter gesetzt. Oder man hat eine Einweihungsfeier für ein Mahnmal, schüttelt Hände und alle gehen nach Hause und die Floskel nie wieder hat man auch noch erwähnt. Und ich glaube, das muss man sich einfach bewusst sein, auf das muss man sich einlassen, wenn man ehrliche Erinnerungsarbeit leisten will. Das hat Konsequenzen, das kommt zu einem Preis. Ich glaube, am Ende werden wir als Gesellschaft besser dastehen, wenn wir diese ehrliche Arbeit leisten. Und Erinnern ist Arbeit. Das geht nicht nebenbei. Da muss man sich wirklich bewusst dafür entscheiden.
Also eben Arbeit, es ist vor allem, ich denke, eben diese Intersektionalität ist ganz wichtig, um zurück auch auf unsere ursprüngliche Frage zu kommen, sozusagen auch jüdisch-muslimisch, warum das gerade eben gemeinsam auch arbeiten, genau von Identitäten, die man eben so ungern gemeinsam denkt und da sich eben auch über die eigene Identität hinaus, weil sonst sind wir in dieser Falle der Identitätspolitik. Also wir brauchen Identitätspolitik, damit man auch Betroffenheiten markiert. Aber gibt auch die Falle, dass man sozusagen immer so dann nur noch sich alles um diese eine bedreht und von außen dann verstärkt sozusagen Stereotypisierung eigentlich stattfindet. Aber genau dort, wo man sagt, hey, wo habe ich auch Privilegien und kann irgendwo anders hinschauen? Und das macht dann die Sache spannend. Also es gibt inzwischen auch Sinti- und Roma-Communities, die Allianzen mit eben jüdischen Communities haben. Es gibt muslimisch-queere Communities. Es gibt so viele verschiedene Allianzen und Koalitionen. Und genau da ist eben die Herausforderung, dass man Räume aufmacht, nicht zum Kuscheln, weil wir werden in einer pluralen Gesellschaft nicht alle eine Meinung sagen. Das ist die Realität, das gehört zur Demokratie dazu. Also eine Meinung haben, das ist eine Autokratie und plurale Demokratie zeichnet sich eben durch diese Vielstimmigkeit aus. Und da können eben tatsächlich jüdisch-muslimische Allianzen eine Chance sein und eben Möglichkeiten aufmachen. Und genau unter diesem Aspekt, da würde ich dich gerne fragen, wo siehst du denn die Herausforderungen eben in dieser Streitdebatte? Also wo denkst du oder wo hast du schon mal vielleicht etwas gesehen, wo du sagst, so, hey, so sollte es nicht laufen oder so kann es laufen?
Ja, ich denke, diese Debatten oder diese Aushandlungsräume haben sehr viel auch mit Vertrauen zu tun, dass man sich schenken muss und das braucht einen kontinuierlichen Dialog und einen kontinuierlichen Kontakt zueinander. Und was halt so schade ist, punkto Herausforderungen oder was ich glaube, weshalb diese Diskurse selten oder oft, wenn dann hinter geschlossenen Türen geführt wird, denn sie werden geführt, sie werden oft einfach noch nicht nach draußen getragen, ist, weil man denkt, man macht sich angreifbar, wenn man die eigenen Ungereimtheiten, Unklarheiten nach außen trägt. Und es ist ja das Sprichwort, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Also wenn zwei Communities darüber aushandeln, wie wir erinnern könnten, wie es Platz haben kann für alle Erinnerungsformen, denn Erinnerung ist keine Kultur, das nicht teilbar ist. Aber wenn man darüber verhandelt, wo, wie gedenkt und erinnert wird, dass da die dritte Partei vielleicht denkt, ja super, dann müssen wir uns ja nicht damit auseinandersetzen. Und da denke ich, das ist die Herausforderung, dass man das als Stärke nicht nur verkauft, denn es ist eine Stärke, und dass man das auch vorlebt, dass diese Debatten miteinander möglich sind und diese Aushandlungsräume sowohl innerhalb der eigenen Community als auch miteinander und mit der sogenannten Mehrheitsgesellschaft geführt werden muss. Und dass es eben auch nicht dazu verkommt, das hast du am Anfang gesagt, dass dann einfach die betroffenen Communities sich austauschen und die nicht betroffen sind direkt oder nicht gechallenged sind in ihrem Selbstbild der Schweizer Erinnerungspolitik oder Kultur, dass die sich dann eben nicht zurücklehnen und denken, ja, macht ihr mal. Und dann könnt ihr ja uns sagen, was wir zu tun hätten. Denn diese Arbeit, die sollten die Menschen selbst machen und eben nicht die Verantwortung abgeben.
Und ja, und da müssen sich halt Strukturen meiner Meinung nach verändern. Ne? Also eben wenn zum Beispiel die Stadt Zürich da einen Ansatzpunkt setzt, wie können wir die Stadt neu denken, egal ob es bei der Städteplanung ist, beim Denkmal ist, bei zukünftigen Strukturen der Stadt ist, Verwaltungsebene, da sind ja alle Ebenen betroffen, Kulturinstitutionen, vor allem alle öffentlichen, weil gerade öffentlichen, die von Steuergeldern ja auch finanziert werden, haben ja auch diesen öffentlichen Auftrag, dass sie auch die gesamte Gesellschaft irgendwo abholen. Und genau auf diese strukturellen Ebene brauchen wir Veränderungen, damit eben verschiedene Perspektiven, eben plurale Perspektiven vertreten sind. Und da meine ich nicht, dass ein Theaterstück mit noch 3 POCs besetzt wird, weil das ist häufig das, was unter Diversity verstanden wird, sondern wirklich, es sind Medienhäuser, Redaktionen von öffentlich-rechtlichen Medien, es sind Entscheidungsebenen von Verwaltung der Stadt, es sind eben entscheidende Gremien, die halt in Museen sitzen, entscheiden, wie kuratiert wird, wie ein Haus eben, welche Ausstellung gezeigt wird, aus wessen Perspektive auf wen geguckt wird. Und gerade Museen, Theater sind ja absolut Orte des Erinnerns auch. Also ich kann ja viel lesen oder ich kann ja irgendwie einen Sachartikel über Erinnerungspolitik lesen, aber wenn ich ein Theaterstück sehe, die eine andere Perspektive auf die Geschichte der Stadt oder auf meinetwegen Wilhelm Tell eröffnet, dann schaut man plötzlich anders auf die eigene Geschichte. Und gerade Literatur, Kultur, auch wie sie historisch entstanden ist, ich bin Kulturwissenschaftlerin, nichts ist im luftleeren Raum entstanden. All unsere großen Namen wurden immer beeinflusst von anderen großen Namen. Also Verbundenheit in diesem Diskurs ist, glaube ich, das A und O.
Wenn ich da noch anknüpfen darf, ich frage mich halt auch immer, wie tragen wir diese Diskurse, die in den Kulturräumen, die du gerade erwähnt hast, geschehen und so wichtig sind, wie tragen wir die nach draußen? Es reicht ja einfach nicht, dass diese Diskurse in diesen geschützten Räumen, in diesen Bubbles, wenn ich das Wort jetzt doch noch verwenden darf, stattfinden, sondern wie kann man die breite Masse involvieren? Und ich denke da vielleicht auch an Störaktionen, die einfach eben wieder auf die Debatte hinweisen und einfach diese Ablenkung wieder versuchen abzuwenden. Kommen dir da irgendwelche Beispiele in Sinn, was es da in der Vergangenheit vielleicht gab und erfolgreich oder vielleicht auch nicht erfolgreich waren?
Ja, also in der jüngsten Vergangenheit gab es ja, ich glaube, das war vor 2 Wochen oder sowas, gab es ja von den Jusos eine Aktion, eine Straßenumbenennung von der Rudolf-Brunn-Brücke, die sollte in Frau-Minne-Brücke umbenannt werden. Frau-Minne ist eine jüdische Person, die in der Stadt Zürich gewohnt hat, in der Brunngasse und 1349 ermordet worden ist im Zuge der Pestpogrome gegen Juden, Jüdinnen der Stadt. Und eben gerade Rudolf Brunn oder auch Alfred Escher, die als rassistisch, also aus der heutigen Perspektive, als rassistisch in der Geschichte, als auch antisemitisch angeschaut werden.
Aber gefeiert in der Schweizer Erinnerungskultur.
Genau, weil da merkt man eben, dass da einfach gewisse Perspektiven fehlen. Ne? Also wer guckt auf wen wie zurück? Und wenn eben jemand selber offensichtlich, und da sind wir wieder, dass halt diese Aufklärungsarbeit ja bei Betroffenen häufig hängen bleibt, ganz oft müssen Personen, die betroffen sind, darauf hinweisen, dass historische Personen oft antisemitisch oder rassistisch waren. Da hätten wir Dutzende Beispiele aus der deutschen Geschichte, Österreich, Wien gibt es ein Denkmal, da habe ich auch schon mehrere Interventionen mitgemacht. Und diese Figuren gibt es halt in der Schweiz genauso. Und das ist eben das Spannende, dass man durch so eine künstlerische Intervention oder eben so eine politische Intervention Straßennamen wurden, also die Straßenschilder wurden abgeschraubt, zur Seite gelegt oder in den Busch geworfen und halt andere hingehangen. Und damit hat man erstmal auch eine öffentliche Aufmerksamkeit, was spannend ist. Und das Problem ist leider, dass es ja wieder verflacht. Und da brauchen wir einfach eine Kontinuität von diesen Debatten.
Und ich denke, ein zweites Problem neben dieser Ablenkung und Abflachung, also diese fehlende Kontinuität in der Debatte, ist auch etwas, das ich regelmäßig feststelle im Schweizer Diskurs, aber auch in Deutschland, ist diese falsche Identifikation mit der Opferseite. Also man will sich auch nicht der eigenen Vergangenheit stellen, weil es eben einfach unangenehm ist, sich diese Fragen zu stellen. Also in Deutschland beispielsweise ist die Mehrheit der Deutschen, die jetzt seit mehreren Generationen in Deutschland leben, der Auffassung, dass ihre Großeltern keine Nazis waren. Und das geht einfach numerisch nicht auf. Und das ist natürlich keine Frage, die man dem Opa oder der Oma gerne stellt. Du Opa, wo warst du eigentlich so zwischen 1938 und 1945? Aber das müsste man, wenn man mutig ist, oder eigentlich nicht mal mutig, sondern wenn man seine eigenen Verantwortung als Teil der Gesellschaft wahrhaben will, sollte man sich dieser Frage stellen. Und in der Schweiz, natürlich wieder auf Schweizer Kontext umgewandelt, sieht man dasselbe. Wie gesagt, die Schweiz hat selbst eine lange antisemitische Vergangenheit. Bis ins 19. Jahrhundert durften Jüdinnen und Juden nur in zwei Dörfern leben in der Schweiz, hatten kein Wahlrecht, kein Stimmrecht, waren nicht Bürger dieses Landes, wissen viele Leute nicht. Auch hier gibt es übrigens ein spannendes Projekt, das Projekt Doppeltür, das eben darauf verweist, wie in diesen zwei Dörfern Jüdinnen und Juden eben auch nicht unter demselben Dach leben durften wie Nichtjuden und es deshalb in vielen Häusern diese zwei Türen gibt. Also auch das wieder einfach eine spannende Art und Weise, wie man sich heute mit dem Thema auseinandersetzen kann. Aber ich finde es einfach spannend, wie in der Schweiz auch diese fehlende Identifikation mit der eigenen nicht so schönen Geschichte stattfindet. Ich bin ja, wie gesagt, auch Vorstand, ich bin ja auch im Stiftungsrat der Paul-Grüninger-Stiftung, die selbst wichtige Erinnerungsarbeit leistet, gedenkt an diesen Herrn Paul Grüninger, das war ein Grenzpolizist in der Schweiz, in St. Gallen stationiert. Und der hat sich halt eigenmächtig der Grenzpolitik der Schweiz widersetzt und hat hunderte Einreisedokumente, Visa gefälscht, weil ab einem gewissen Zeitpunkt eben Jüdinnen und Juden nicht mehr ins Land gelassen wurden und somit in den sicheren Tod geschickt wurden. Er flog dann auf, hat seinen Job verloren, ist in Armut verstorben, weil er nie mehr eine Anstellung gekriegt hat. Das hat auf seine ganze Familie auch Auswirkungen gehabt. Und erst nach seinem Tod in einem langen politischen Prozess wurde dann dieser Fall wieder aufgearbeitet. Auch wieder mit viel Druck wurde er dann schlussendlich rehabilitiert. Und das Geld dieser Rehabilitierung floss dann eben in diese Stiftung ein. Wo jetzt wieder, um vielleicht auf das Thema Intersektionalität noch zu kommen, heute Flüchtlingshelfer auf der ganzen Welt ausgezeichnet werden, die sich heute für Menschen auf der Flucht einsetzen, weil das eben nicht nur in der Schweiz passiert, aber eben auch. Und da einfach nochmals wieder spannend ist, wie die Schweizer sich mit dem nicht wirklich, mit dieser antisemitischen Einreisepolitik gar nicht identifizieren können. Ich war auf einem Panel im Februar an den Paul-Grüninger-Tagen und da war das so spannend, wie diese Dynamik stattfand, wie sich alle so mit diesem Paul-Grüninger identifiziert haben, wie mutig der war. Aber dass diese Staatspolitik getragen war vom Schweizer Volk, das wollte man nicht hören. Also einfach die kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte.
Und das betrifft ja auch nicht nur eben Verfolgung von anderen, sondern die Geschichte von den Verdunkindern wird ja auch kaum aufgearbeitet. Die Geschichte der Jenische wird kaum aufgearbeitet. Das sind ja Schweizer Geschichte. Und auch eigentlich auch ja, die Geschichte Juden, Jüdinnen, also auch die Geschichte des Antisemitismus, jede Form von Rassismus, der halt innerhalb von Schweizer Grenzen passiert, da geht es ja darum, dass Menschen, die Teil dieses Landes sind, also dieses Eigen sind, eben diskriminiert werden und diese Kontinuität da ist. Und ich denke, da ist eben ganz wichtig, von dieses Wir- und Ihr-Denken ja auch wegzukommen, weil das ist, glaube ich, ein wesentlicher Aspekt, weil die deutsche Geschichtserzählung ist ja auch so, Deutschland hat die Juden vernichtet. Also A ist, Deutsche haben Deutsche verfolgt. Ja, und B, es waren deutsche Juden, Jüdinnen, polnische, also so in diesen Gebieten. Und eben diese Kontinuität der Binaritätsdenken, also es gibt so diese Dichotomien. Und ich denke, wenn wir gerade in die Zukunft der Pluralität denken, denke ich, dass es ganz wichtig ist, dass wir von diesen Binaritäten wegkommen. Und da spielt eben Intersektionalität, die Schlagworte, die wir alle schon hatten, Intersektionalität, Allianzen über die eigene Identität hinaus, und so weiter und so fort. Das sind alles eben genau diese Punkte, die wichtig sind, damit wir von dieses Wir- und Ihr-Denken wegkommen. Die Gesellschaft besteht nicht nur aus einem Graben, sondern es sind so viele andere Gräben. Und da ist es wichtig, dass man genau da eben viele negativen Debatten auch keine Chance gibt. Du hast Flüchtlingspolitik angesprochen. Dieses Nie wieder 2015 ist so traurig. Ich habe 2015 selber in München in so vielen Umland auch Vorträge gegeben und Weiterbildung zum Thema interkulturelle Arbeit und so weiter. Und so viele Menschen waren so motiviert zu helfen. Warum soll das nie wieder sein? Also eine misslungene Migration- und Flüchtlingspolitik bitte nie wieder, aber die Zivilgesellschaft hat so viel geleistet in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, und dass man diese Zivilgesellschaft, also das, was eigentlich in unserer Gesellschaft die Willkommenskultur und das, was in unserer Gesellschaft gut läuft, dass man da eben diese Kategorien aufmacht von Gutmenschen und die Leute, die am lautesten schreien und am rassistischsten sind und am meisten dieses Wir, Wir, Wir und dieses Wir so eng gedacht wird in dieser Gesellschaft, die bekommen halt sehr viel Raum. Und da ist eben, wenn wir an eine Zukunft der pluralen Demokratie denken, da ist es ganz wichtig, denke ich, von eben dieses Wir und Ihr denken. Und wenn es ein Wir gibt, existiert dieses Wir nur in einem Plural. Also es gibt viele Wirs in dieser Gesellschaft und nicht einfach ein Zentrum, was meistens eigentlich zahlenmäßig nicht mal eine Mehrheitsgesellschaft ist. Wir reden immer von Mehrheit, aber eigentlich ist es eine Dominanzkultur, die aufgrund von Diskriminierung und strukturellen Vorteilen eben lauter und sichtbarer ist als der Rest.
Ja, und das kann man vielleicht auch so als Appell oder Schlussappell nach draußen schicken. Wir reden viel über Erinnerungskultur, Erinnerungspolitik, das ist so diese Metaebene, was wir als Gesellschaft wollen. Aber am Schluss besteht die Gesellschaft aus ganz vielen Individuen, die ganz viele individuelle Entscheidungen treffen. Und wie wir gesagt haben, Erinnern ist eine aktive Arbeit, eine aktive Entscheidung, die man treffen muss, dass man sich in unserer schnelllebigen Zeit diese Zeit nimmt, sich diesen Zeugnissen annimmt und dass das einfach die Verantwortung von uns allen ist und dass es eben vor allem nicht die Verantwortung der Betroffenen ist.
Absolut. Eben, jeder von uns hat eine Handlungsmöglichkeit, egal wie sehr man betroffen, diskriminiert, benachteiligt ist. Wir haben jetzt viel über halt eben jüdisch-muslimisch geredet, aber natürlich spielt Klasse eine Rolle. Also Gender, Klasse, das sind alles Themen, die uns ja beiden auch beschäftigen. Wir hatten heute einfach den Fokus auf jüdisch-muslimisch, aber eben jeder von uns hat neben eben jede Form von Identität auch Handlungsmöglichkeiten. Und da sollten wir hingucken und das eben nützen und in Form von Allianzen und Koalitionen füreinander und miteinander stehen. Und ich denke, nur so kann in einer pluralen Demokratie Demokratie als Prozess vor allem weitergedacht und weiterentwickelt werden, weil Demokratie ist nichts, was fertig gebacken ist, sondern wir sind in einem Prozess. Und wie du auch so schon gesagt hast, in diesem Prozess wird es nicht unbedingt kuschelig sein. Die Frage ist, wie machen wir Fehler, wie streiten wir, wie diskutieren wir und wie eröffnen wir eben diese Räume. Dina, danke dir.
Danke dir, Hanan.
Christoph, danke dir.
Ich danke euch. Es war unglaublich spannend, euch zuzuhören. Herzlichen Dank. Dina Wieler und Hanan Salamat in Episode 21 von Memlekets. Und in der letzten Episode zu unserem Schwerpunkt Erinnerungskultur, da geht es dann um die Geschichte eines Strampelanzugs und wie der zurück in den Kosovo kam. Memlekets.
Memleket ist eine Produktion von Podcast Lab und Institut Neue Schweiz, realisiert von Christoph Keller, zu hören auf Spotify, auf iTunes, auf institutneueschweiz.ch und auf podcastlab.ch.